ARD.
Ich bin nicht für eine Migrationsquote, das bin ich auch nie gewesen und das habe ich auch in meiner Verantwortung als Ministerin, habe ich so etwas nie betrieben. Was ich allerdings unbedingt für sinnvoll erachte, ist, dass man zum Beispiel in Zeiten, in denen sehr viele geflüchtete Kinder und Jugendliche zu uns gekommen sind und möglicherweise ja jetzt auch wieder kommen, dass wir dann eine vernünftige Verteilung auf Schulen uns zumindest vornehmen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Wie gelingt es, dass Bildung wirklich besser wird? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar direkt aus Berlin zugeschaltet, Bundesbildungsministerin Karin Prien. Mit dem parteiübergreifenden Konzept Bessere Bildung 2035 sollen klare Bildungsziele definiert und Fortschritte systematisch überprüft werden. Doch was bedeutet das konkret? Frau Ministerin, danke, dass Sie sich heute Zeit für die Schule brennt genommen haben.
Ich grüße Sie ganz herzlich aus Berlin.
Haben Sie eine Erinnerung an Ihre eigene Schulzeit, die Ihre Sicht auf Bildung heute noch prägt?
Also ich bin über viele Jahre in der weiterführenden Schule gerne zur Schule gegangen. Es hing viel am Lehrer. Persönlichkeiten gab es, die mich geprägt haben, andere, mit denen ich große Schwierigkeiten hatte. Und es war halt damals auch schon viel Licht und viel Schatten. Und ich habe aber insgesamt von meiner Schulzeit sehr profitiert.
Sie kommen aus der Landespolitik. Wenn man sich so umhört, wird das immer wieder auch als Vorteil von Ihnen persönlich jetzt genannt. Inwiefern ist denn Ihre persönliche Erfahrung in der Landespolitik auch sinnvoll für die Arbeit im Bund?
Zum einen natürlich eine rund 8-jährige Erfahrung als Landesschulministerin, die für allgemeine und berufliche Bildung, aber eben auch für die Hochschulen zuständig war. Ein sehr, glaube ich, weiter Blick auf die Stärken und die Schwächen unseres Schulsystems und übrigens auch nicht nur des Schulsystems, sondern auch sagen wir, der Hilfesysteme, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, die auch eine große Rolle spielen für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen. Aber der andere ist natürlich, dass ich nahezu alle Akteure im Bildungsbereich gut kenne, dass mir von vielen zumindest die Fachkenntnis nicht abgesprochen wird und dass ich auch nicht auf die Idee komme, mir anzumaßen, jetzt die super Schulministerin zu sein. Das bin ich nämlich nicht. Wir haben da eine klare Kompetenzzuordnung in Deutschland. Aber dass mir doch die Kolleginnen und Kollegen auch auf der Länderebene abnehmen, dass ich mit ihnen gemeinsam, jeder im Rahmen seiner Zuständigkeit, die Dinge wirklich verbessern will. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Und mir fehlt auch so ein bisschen die Arroganz mancher Vorgängerinnen, die glaubten, sie wüssten alles besser als Bundesminister. Das ist sicherlich nicht der Fall.
Bevor wir inhaltlich werden, sind sich alle einig, dass Bildung die Grundlage für eine gelingende Gesellschaft, Volkswirtschaft und Demokratie ist. Wie erklären Sie sich, dass die Debatte so selten medial prominent geführt wird? Oder sehen Sie das vielleicht gar nicht so?
Doch, ich sehe das durchaus so. Ich habe auch den Eindruck, dass die Bildungsdebatte in Deutschland sehr oft nur defizitorientiert geführt wird, dass viel zu wenig über Gelingensbedingungen gesprochen wird und wenn überhaupt, dann geht es immer nur um mehr Geld und mehr Stellen. Das hängt sicherlich auch mit der zersplitterten Zuständigkeit zusammen. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel Berliner Journalisten sehr geprägt sind von ihren Erfahrungen im Berliner Schulsystem, die man keineswegs übertragen kann, auf ein Land wie Bayern, Sachsen oder Schleswig-Holstein oder auf Hamburg. Auch da ist die Welt eine andere. Und dass man schon die Bereitschaft zur Differenzierung und zum genauen Hinschauen braucht, um wirklich eine fachlich fundierte Bewertung abzugeben.
Wenn wir über Gelingensbedingungen sprechen, mich wundert es immer so sehr, dass dort, wo Schule gelingt, wo zum Beispiel der Deutsche Schulpreis ausgewiesen wird und sogar der Kanzler persönlich hinkommt und sich dahinstellt und sagt, wie wichtig das ist, dass wir gute Schule haben, da frage ich mich immer, warum es wenige Ansätze gibt, wie solche gute Schulen auch skaliert werden. Also wie solche gelingenden Schulkonzepte auch ausgebreitet werden, sodass auch andere Schulen davon profitieren. Können Sie das beantworten, warum das nicht passiert oder wenig?
Ich glaube, wir haben zu lange nur auf Leuchtturmprojekte gesetzt, auch mit diesen Wettbewerben, die übrigens ja von Bund und Ländern gleichermaßen auch gefördert werden, in erheblichem Umfang, aber zu wenig über die Frage der Skalierung und den Transfer uns Gedanken gemacht. Und das ist auch, wenn ich das mit aller Demut sagen darf, die Frage der Implementierungsrahmenbedingungen und auch die Frage, wie viel Forschung machen wir eigentlich im Bereich der Implementierung und im Transfer, dann ist das schlicht zu wenig. Und das, da wollen wir ja auch in dieser Legislatur besser werden. Die Zusammenarbeit zwischen Schulpraxis, Schulaufsichtsbehörden und Wissenschaft, die muss enger werden und die muss praxisorientierter werden. Und wenn eine Schule erfolgreich ist, die bei den Landes- oder im Bund bei Schulpreisen ausgezeichnet werden, dann muss natürlich der nächste Schritt sofort sein, zu schauen, was von den Rahmenbedingungen, die den Erfolg ausmachen, lässt sich übertragen und wie kann man skalieren.
Das, was Sie gesagt haben, diese Transferaufgaben, das ist ja deshalb so wichtig, damit das, was erdacht wird und das, was möglicherweise wirkungsvoll ist, dann auch bis nach unten hin diffundiert. Also mit anderen Worten, damit die Ideen der Forschung auch tatsächlich in den Schulen ankommen.
Genau, damit Konzepte, damit Empfehlungen, übrigens auch der KMK, damit die auch wirklich im Klassenraum ankommen. Das ist ja nicht damit getan, dass irgendwelche Gremien irgendwas verabschieden. Es ist auch nicht damit getan, dass irgendwelche großartigen Wissenschaftler, die wir in Deutschland haben, eine Studie veröffentlichen. Damit ist noch keinem einzigen Kind geholfen. Und man kann sich das eben, und das sollte man eben auch in anderen Ländern, übrigens auch durchaus föderal organisierten Ländern, anschauen, wie man das gut hinkriegt. Auch hier würde ich jetzt nicht immer nur auf die Defizite schauen, aber nicht umsonst bin ich ja zum Beispiel nach Kanada gefahren und werde da auch wieder hinfahren, um da etwas zu lernen. Das ist ein Land mit durchaus vergleichbaren soziodemografischen Rahmenbedingungen, mit großer Einwanderungsquote und die das eben besser hinkriegen. Und übrigens nicht mit mehr Geld und auch nicht mit mehr Personal.
Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, die nächste Frage zu stellen, denn Sie sagen, wir müssen weniger defizitorientiert sein in dem Konzept Bessere Bildung 2035, das ja parteiübergreifend auch erstellt worden ist, was ich erstmal großartig finde, werden bestimmte Dinge als Zielmarke festgelegt. Also unter anderem 50% weniger Mindeststartverfehlungen, 20% mehr Regelstandards und 30% mehr Leistungsspitze. Also mit anderen Worten eine starke Kompetenzverbesserung. So eine Zielsetzung heißt doch eigentlich auch, oder ist das Eingeständnis, dass die bisherige Bildungspolitik dazu wenig Wirkung erzielt hat?
Ja, wer wollte das bestreiten? Also wenn man sich die IQB-Bildungstrends, das sind ja mehrere gewesen, Klasse 4, Klasse 9, Sprache und Naturwissenschaften und Mathematik, aber auch die PISA-Ergebnisse anschaut, dann gibt es eben seit 2017 einen in die falsche Richtung weisenden Trend, nämlich zu weniger Leistungsfähigkeit im deutschen Bildungssystem. Übrigens nicht seit Jahrzehnten, sondern zwischen dem PISA-Schock 2000 und 2012 gab es ja durchaus genau die umgekehrte Entwicklung. Aber das ist im Moment so und dafür gibt es viele Gründe. Und diese Gründe muss man gemeinsam ehrlich analysieren, um dann die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, aber auch die richtigen systemischen Voraussetzungen zu schaffen. Und meine feste Überzeugung ist, dass wenn ein Schulsystem sich auf gemeinsame Ziele verständigt. Dafür braucht man natürlich auch einen Prozess. Und wenn dann wirklich von der Lehrkraft über die Schulleitung, der eine große Rolle zukommt, über die Schulaufsicht, über die Landesministerien, Landesinstitute und die Hochschulen, wenn man gemeinsam an diesen Themen arbeitet und das dann möglichst auch noch im Länderverbund, so machen es nämlich die Kanadier, dann kann man eben auch, das ist meine feste Überzeugung, große Veränderungen und Erfolge herbeiführen.
Ja, das finde ich jetzt spannend, dass Sie da nochmal auf Kanada zurückkommen. Was genau machen die anders, dass es dort besser ist? Denn dieser Kompetenzrückgang ist ja durchaus international auch festzustellen, in Deutschland halt eben besonders, ne?
Ja, also es gibt auch andere Länder, die besonders zurückfallen. Auch Länder, bei denen man bisher gedacht hat, sie hätten sozusagen das Ei des Kolumbus erfunden. Also wenn die Niederlande denke, wo man ja sehr oft Schulautonomie gesetzt hat, das erweist sich jetzt auch nicht mehr als großer Erfolgsgarant oder Finnland oder Polen. Also es gibt auch andere Länder, die heftig zurückfallen. In Deutschland kommen natürlich besondere Rahmenbedingungen dazu. Das deutsche Schulsystem hat sehr seit 2015 einfach auch eine ganz hohe Integrationsleistung, und das meine ich jetzt erstmal im positiven Sinne, vollbracht, aber ist natürlich auch besonders belastet durch sehr, sehr viele Schüler, die ganz viele, ganz unterschiedliche, besondere Herausforderungen mitbringen.
Und was macht Kanada anders?
Kanada hat zunächst mal sicherlich eine etwas andere soziodemografische Struktur in der Zuwanderungspopulation und hat natürlich auch den Vorteil der englischen Sprache, die alle irgendwie mehr oder weniger dann auch schon mitbringen. Aber ansonsten konzentriert sich das gesamte Schulsystem eben auf gemeinsam definierte Ziele und richtet eben alle Maßnahmen des Ministeriums, der Schulaufsicht, der Schulleitung und der einzelnen Lehrkraft auf diese gemeinsamen Ziele aus. Und es gibt auch eine Kultur, in der sich alle verantwortlich fühlen, diese Ziele auch zu erreichen. Und zwar egal, ob Lehrkraft oder Assistenzkraft, ob Sprachassistenz oder Schulsozialarbeiter.
Können Sie da mal ein ganz konkretes Beispiel geben? Also, dass man wirklich weiß, okay, was ist hier ein Ziel und was heißt es, sich gemeinsam darauf auszurichten?
Also, nehmen wir doch mal das Ziel, was wir ja schon vereinbart haben zwischen Bund und Ländern, nämlich die Halbierung der Schüler, die den Mindeststandard nicht erreichen in Klasse 4. Das ist so ein Ziel, ne? Da geht es in Wahrheit ja ganz simpel um Lesen, Schreiben, Rechnen. Und da ist es eben so, wenn eine Grundschule sich vornimmt, dass alle Kinder bestimmte Standards, nämlich mindestens die Regelstandards beim Lesen, beim Schreiben und beim Rechnen erreichen und das gesamte Personal auch diese Verantwortung für den Outcome, also für das tatsächliche Erreichen übernimmt und das zum Beispiel dadurch erreicht, dass zwar Digitalisierung sozusagen im Klassenraum zunächst mal gar keine Rolle spielt, da sehen Sie kein Tablet erstmal, sondern Sie sehen ganz viele Bücher und eine sehr lernanregende Umgebung. Aber trotzdem wird eben dreimal im Jahr wird für jeden einzelnen Schüler gemessen, wie die Fortschritte in diesen Kompetenzbereichen sind. Und dann werden die Maßnahmen ergriffen. Entweder integriert in der Lerngruppe oder in Kleingruppen oder wenn es ganz hart auf hart kommt, über mehrere Wochen gibt es dann zusätzlichen Einzelunterricht für einzelne Schüler, bis sie lesen können. Und das, glaube ich, diese Fokussierung auf bestimmte sehr basale Kompetenzen, und damit meine ich Lesen, Schreiben, Rechnen und ausdrücklich auch übrigens sozial-emotionale Kompetenzen, die sind auch sehr wichtig. Und das alles, und das ist jetzt auch von entscheidender Bedeutung, in einer wohlwollenden, auch die Kinder insgesamt willkommen heißenden Umgebung. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt. Wir haben in Deutschland oft Debatten, auch parteipolitisch, zwischen die einen sind für Leistungen und die anderen sind irgendwie für Soziale. Ich glaube, man braucht halt beides. Und muss auch diese Denkschulen immer mehr, übrigens auch die Denkschulen, da kommen wir vielleicht noch zu, zwischen Kita und Grundschule, wir müssen über eine gemeinsame Kultur im Bildungsbereich sprechen und da müssen wir auch was für tun, da kann der Bund auch helfen.
Ja, also gerne sofort. Sie sprechen davon, dass Kitas als, wie Sie es in diesem Bessere Bildung 2035 beschreiben, echte Bildungseinrichtungen anerkannt werden, nicht als Betreuungsorte. Führt das nicht zu einer Verschulung von Orten, die auch wichtig sind für das freie Spiel und das, sagen wir mal, Kennenlernen der Welt ohne sozusagen regelbasierte Standards?
Ich glaube tatsächlich, dass man auch für die Kitas verbindliche Bildungspläne braucht, die aber natürlich das Alter der Kinder im Blick haben muss. Und vieles soll natürlich und muss in der Kita spielerisch erlernt werden. Das ist aber ehrlicherweise richtig verstanden, gar kein Widerspruch. Und dieses Überwinden dieser unterschiedlichen Kulturen, die ja sehr schnell zu so einem Gegensatz, den Sie ja jetzt auch formuliert haben, führen, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Aufgabe. Und es gibt ja gute Beispiele. Also der Bund hat ja über viele Jahre ein großes Forschungsvorhaben Brise in einem Forschungsverbund gefördert, in dem Kitas und Grundschulen insbesondere auch in herausfordernden Lagen zusammenarbeiten und sich vor allem auch Kita-Fachkräfte und Lehrkräfte gemeinsam Gedanken gemacht haben, was sollten Kinder eigentlich können, wenn sie in die Schule kommen und wie kann man den Übergang so gestalten, dass Kinder in Grundschule gut ankommen, dass das auch nicht so ein Kulturschock für Kinder und für Eltern übrigens auch ist. Also auch da würde ich sagen, wir haben da auch eine Forschungslage, die zeigt, wie man es eigentlich richtig macht. Und viele machen sich ja übrigens auch auf dem Weg. Das ist mir auch sehr wichtig zu betonen. All das, was wir jetzt besprechen, ist in vielen Bundesländern an vielen Stellen ja auch bereits Realität, aber eben nicht flächendeckend. Und da müssen wir jetzt dringend besser werden.
Wir sprechen über Ziele, wir sprechen über Anstrengung, wir sprechen über Kooperation, damit das durch die verschiedenen Ebenen geht. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch die Lage, dass wir zum Beispiel bundesweit 400.000 Betreuungsplätze nicht haben, also es fehlt an Kita-Plätzen. Wir haben immer noch einen Lehrkräftemangel, der ist nicht allgemein, also das heißt, das ist ein bisschen fächerspezifisch und auch schulformspezifisch, aber letzten Endes ist es einfach ein Problem von Personal und, wenn wir uns den Investitionsstau anschauen, auch von Ressourcen. Müsste man nicht eigentlich nochmal auch mit anderen Ressorts schauen, denn man hat zumindest das Gefühl, dass die Rentenpolitik alles dominiert, aber wenn es um Bildung geht, muss man sich zwar anstrengen, aber die Gelder, naja, sagen wir mal, unabhängig von dem Startchancenprogramm, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, werden dann nicht sehr üppig dort angesetzt, wo es vielleicht notwendig wäre.
Also natürlich werden Sie mit mir immer jemand haben, der erstens für jede weitere Million oder Milliarde im Bildungsbereich immer kämpfen wird. Aber ganz so kann ich das trotzdem nicht, kann ich Ihnen dann nicht zustimmen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel im Rahmen des insgesamt ja 500 Milliarden betragenden Sondervermögens haben wir nicht nur 100 Milliarden an die Länder für ihre eigenen Aufgaben, und das sind ja in allererster Linie Schule, Kita, Polizei und Justiz gegeben, und das wird jetzt spannend zu gucken, wie viel geben denn die Länder in ihrer Kompetenz, die sie da ja haben, wie viel geben sie denn wirklich aus für diese Bereiche? Aber das Geld, die 100 Milliarden, sind ja für die nächsten 4 Jahre zunächst mal zur Verfügung gestellt worden. Das ist schon ein Batzen Geld. Dann wird der Bund ja zusätzlich zu diesen 100 Milliarden nochmal 4 Milliarden für den Bildungsbereich im Investitionsbereich, vor allem für Kitas, zur Verfügung stellen, und wird darüber hinaus, das ist die Planung, auch ab 2027 und zwar jetzt auch auf Dauer, weitere 2 Milliarden für die Kita-Betriebskosten zur Verfügung stellen. Dann haben wir das Startchancenprogramm mit einer Milliarde im Jahr. Und dann haben wir ja nochmal die Milliardenzuschüsse für den Ganztagsausbau. Also insofern, nichts ist das nicht. Auch nicht, wenn man in Milliarden rechnet. Natürlich werden viele sagen, ja, es reicht aber nicht. Ja, das mag sein, aber das Geld muss jetzt auch erstmal unter die Leute. Das muss jetzt erstmal auch verbaut werden, und zwar zügig. Und so etwas wie das Startchancenprogramm, auch mit dem Transferansatz, das muss jetzt auch mal umgesetzt werden. Und dann, glaube ich, muss man dann weiterschauen. Wir haben ja auch vorher im Rahmen der Kita-Finanzierung jetzt auch uns besonders die Kitas rund um die Startchancenschulen vorzunehmen, auch im Bereich Sprachkitas wieder einzusteigen als Bund. Und insofern werden hier schon wichtige Akzente gesetzt. Und wenn Sie mir das noch erlauben, zu dem Personalthema, die 400.000, die würde ich Ihnen jetzt nicht bestätigen, zumal wir ja inzwischen eine deutlich rückläufige Entwicklung bei den Kita-Kinderzahlen haben. Wir haben inzwischen schon in mehr als der Hälfte der Bundesländer rückläufige Kita-Platznachfrage, in den ostdeutschen Bundesländern ganz dramatisch. Da werden ja Kitas geschlossen inzwischen. Natürlich gibt es auch Regionen wie im Ruhrgebiet, in Bayern, wo nach wie vor die Not groß ist. Aber die Dinge entspannen sich so sukzessive. Und jetzt muss auch, das ist auch meine ganz klare Appell, auch an die Länder, jetzt muss die demografische Rendite, die jetzt entsteht in den nächsten Jahren, die muss dringend genutzt werden. Das heißt, das Geld, was da ist, muss unbedingt im System bleiben und nicht nur, weil es weniger Kinder gibt in den Kitas und dann nachfolgend in den Schulen, darf nicht gespart werden im Kita- und Schulbereich.
Also die 400.000 fehlenden Kita-Plätze, die habe ich tatsächlich von einem Beitrag hier vom SWR, der an dem Tag, an dem wir sprechen, gerade erst erschienen ist, ist also sehr frisch.
Aber da müssen wir mal drüber reden, weil in der Perspektive nehmen die Bedarfe deutlich ab. Und es gibt viele Regionen in Deutschland, in denen wir schon eine Überversorgung haben. Also wenn zum Beispiel die schleswig-holsteinische Ministerin jetzt schon vor einigen Monaten, die zuständige Kita-Ministerin, gesagt hat, ich habe 20 Millionen mehr im System, weil ich weniger Kinder habe, dann spricht das eben auch dafür, dass da mehr Ressourcen im System sind. Das Problem ist natürlich, es ist immer alles nicht gerecht verteilt, ne? Also das ist ja beim Lehrkräftebedarf auch so. Sie haben auf die Fächer hingewiesen, aber es ist natürlich auch ein regionales Thema, ne? Es gibt rund um die Studienorte herum gibt es ein Überangebot an Lehrkräften, und im ländlichen Raum gibt es häufig dramatische Unterversorgung. Das ist ein Befund und dagegen muss natürlich Politik auch was tun.
Ja, und ich würde die Schulformabhängigkeit da noch ins Spiel bringen, denn ich glaube, Gymnasien haben deutlich weniger Probleme als Schule mit einem hohen Sozialindex. Ne?
Ja, und auch Grundschulen haben weniger Probleme, jedenfalls dann, wenn Grundschullehrer mit A13 vergütet werden. Auch das ist die Erfahrung.
Man könnte jetzt etwas lapidar sagen, Zwinker-Smiley an die Länder, wo das nicht so ist.
Das haben Sie jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt, genau. Wir sprechen ja vor allen Dingen auch über Sprachförderung. Wir sprechen über frühkindlichen Bereich. Ich finde das sehr gut, dass das passiert. Ich glaube, das ist über die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre, wo ich am Diskurs teilgenommen habe, nach und nach eingesickert. Spricht das eigentlich auch für eine Kita-Pflicht?
Also zunächst mal sprechen wir über frühe Bildung. Ich setze da ehrlicherweise noch früher an. Ich glaube, wir müssen auch mit den Eltern noch mal mehr ins Gespräch kommen und über die Frage sprechen, was ist eigentlich förderlich für ein Kleinstkind und dann auch für ein Kita-Kind. Wir müssen mehr darüber sprechen, wie wichtig die Kita für Kinder und deren Entwicklung ist. Und wir müssen natürlich auch, und das ist auch ein Wunsch an die Länder, vor allem auch dort Kita-Plätze schaffen, wo es wenig gibt. Und da sind leider eben oftmals auch die Quartiere, in denen es die Kinder besonders schwer haben. Also Eltern, also dazu gehört übrigens auch so ein Thema wie bitte keine Bildschirme vor drei. Ne? Mhm. Also keine Handys in die Kinderwagen. Das ist wirklich so unfassbar schädlich, sondern bitte mit den Kindern reden, mit den Kindern vorlesen, mit den Kindern spielen. Also jetzt komme ich aber, ich komme jetzt zu den weiteren Aspekten Kita. Ich glaube, das ist ein Thema, das die Wissenschaft uns ja schon lange aufbereitet hat, aber wo auch wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten, Sie wissen, dass Kita oftmals in dem einen und Schule oftmals in den anderen Ministerien bearbeitet wird, wo man zu wenig ganzheitlich gedacht hat in den letzten Jahrzehnten. Aber das verändert sich jetzt gerade. Also in 12 Bundesländern sind die Bereiche ja auch schon in einem Ministerium. Und ich sehe eine große Bereitschaft und übrigens auch schon große sozusagen Handlungsansätze bei den Ländern, das jetzt auch konsequent umzusetzen. Hamburg ist da ja vorangegangen. Hessen hat da auch ein gutes Modell. Und jetzt ziehen viele andere Länder ziehen jetzt nach.
Ich gebe zu, dass ich da die Vorteile sehe. Ich gebe aber auch zu, dass ich durchaus eine gewisse Skepsis hatte, auch als ich das gehört habe, dass das im Bund passiert und auch in den Ländern, weil ich immer die Hoffnung habe, dass sozusagen innerhalb der Ministerien auch genug Personal ist, sich dann auch wirklich um alle Gebiete zu kümmern, wenn das alles zusammengelegt wird. Aber das vielleicht einfach nur als Kommentar.
Ja, Sie haben recht. Also Sie können ohne eine vernünftige Ausstattung in Ministerien in solchen Bereichen übrigens auch mit Menschen unterschiedlicher Disziplinen. Sie brauchen dann auch in einem Schulministerium Leute, die was von Kita verstehen und sie brauchen nicht nur Juristen, aber die brauchen sie eben auch, sondern sie brauchen eben auch Pädagogen, Psychologen und so weiter. Also spreche ich immer so ein Stück weit auch aus meiner Erfahrung in meinem Ministerium in Schleswig-Holstein. Diese Personalkapazitäten sind dann eben auch ausgebaut worden und ich kann Ihnen sagen, diese Abstimmung zwischen den für Kita und für Schule zuständigen Ministerien, die kosten natürlich auch wahnsinnig viel Kraft. Hm. Aber nochmal, ich sehe die Probleme im deutschen Schulsystem, glaube ich, sehr nüchtern, aber ich sehe eben auch große Fortschritte und ich sehe auch die große Bereitschaft, da auch gemeinsam jetzt etwas auf den Weg zu bringen und auch an Stellen zusammenzuarbeiten, wo es einfach keinen Sinn macht, dass jedes Land auch für sich alleine immer das Rad neu erfindet.
Ich würde gerne ein bisschen schwieriges Thema auch nochmal ansprechen. Und zwar gab es einen großen Aufschrei, nachdem Sie mit einem Weltjournalisten gesprochen haben. Zunächst hieß es, dass Sie Migrationsquoten an Schulen für ein denkbares Modell hielten. Allerdings war es so, Sie haben das gar nicht selber formuliert, sondern ich habe es nochmal nachgeschaut, der Weltmitarbeiter sagte, halten Sie es für ein denkbares Modell. Sie sagten ja, dann ging das Gespräch weiter und daraus wurde dann eine ziemlich, sagen wir mal, deutliche Debatte gemacht. Karin Prien hält eine Migrationsquote für denkbar. Jetzt wissen wir gleichzeitig, dass dieser Begriff Migrationshintergrund durchaus schwierig ist, weil er von einer Homogenität ausgeht, die gar nicht da ist. Deshalb nutzen manche Soziologen, unter anderem Aladin Elmar Falani, ja den Begriff Superdiversität, um einfach zu sagen, wir haben verschiedene Hintergründe. Gründe, ja, eine Heterogenität in den Klassen. Vielleicht eine doppelte Frage. Wie haben Sie die Debatte erlebt und was würden Sie jetzt zu einer solchen Migrationsquote sagen?
Na, die Debatte entspricht ja so etwa dem Muster, dass wir in dieser Empörungskultur, die unsere Medien im Moment prägen, ständig erleben. Also das, was mein Ministerpräsident und Landesvorsitzender jetzt gerade nach der Landsendung erlebt hat, ist ja ähnlich. Ne? Da werden Begriffe von Journalisten eingeführt und auch damals war es ja so, dass dieser Begriff und die Frage von dem Journalisten mehrfach wiederholt wurde und auf die Frage, ob ich das für denkbar halte, habe ich gesagt, ich halte alles möglich für denkbar, es muss aber wissenschaftlich irgendwie belegt sein und ich kenne jedenfalls keine Studienlage dazu, das habe ich ja gesagt. Mhm. Und insofern war die Debatte schon einigermaßen absurd hinterher, weil mir da etwas unterstellt wurde, was ich nie gesagt hatte. Ich bin jetzt bei ihrer sprachlichen Analyse, ob man diesen Begriff nun verwenden kann und darf und ob man damit dann gleich meint, dass das eine homogene Gruppe ist und so, da wäre ich jetzt etwas großzügiger, aber wie es auch immer sei, ich bin jetzt ja nicht dafür bekannt, dass ich über Themen undifferenziert diskutiere und ich bin nicht für eine Migrationsquote, das bin ich auch nie gewesen und das habe ich auch in meiner Verantwortung als Ministerin, habe ich so etwas nie betrieben. Was ich allerdings gemacht habe und was ich unbedingt für sinnvoll erachte, ist, dass man zum Beispiel in Zeiten, in denen sehr viele geflüchtete Kinder und Jugendliche zu uns gekommen sind und möglicherweise ja jetzt auch wieder kommen, dass wir dann eine vernünftige Verteilung auf Schulen uns zumindest vornehmen. Zum Beispiel, dass auch Vorbereitungsklassen in Gymnasien eingerichtet werden und nicht nur an den Schulen, die ohnehin schon sehr hohe Quoten haben von Menschen, die besondere Themen mitbringen. Insofern glaube ich, eine Steuerung von Seiten der Schulbehörde, von Seiten eines Schulamtes, etwa im Kreis, das haben wir immer gemacht und das ist auch sinnvoll. Trotzdem hat das natürlich nichts mit einer eigentlichen Migrationsquote zu tun und natürlich würde ich Ihnen auch sofort zustimmen. Wir haben viele Problemlagen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen in die Schule kommen. Es sind übrigens nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, sondern es sind auch andere Kinder. Aber es sind natürlich auch Kinder, insbesondere die in der ersten Generation, die entweder noch im Ausland geboren sind oder die eben in Familien aufwachsen, in denen Deutsch nicht die Familiensprache ist. Und ich finde, das gehört eben auch zu einem ehrlichen politischen Diskurs, dass man das Problem auch benennt. Allerdings nicht, um Ressentiments zu schüren, sondern man muss das auch mit Problemlösungen verbinden. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Populisten und ernstzunehmenden demokratischen Politikern.
Ja, ich meine, ich habe das auch deshalb nochmal angesprochen, weil sich ja gerade an Fragen der Migration und der Integration gerade viele Debatten auch entzünden. Im RBB sprachen Sie selber davon, dass Rechtsextremismus, die, ich zitiere, Hauptbedrohung für die liberale Demokratie bleibt. Wir haben auch Landtagswahlen, wo viele wie das Kaninchen vor der Schlange stehen. Was muss Bildungspolitik hier konkret machen, um dem entgegenzuwirken? Ich sage jetzt mal außerhalb sozusagen der Versuche, die Debatte abzukühlen, wenn es jetzt um solche Empörungswellen geht.
Also zunächst mal will ich sagen, unser freiheitliches demokratisches System wird im Augenblick durch verschiedene Formen des Extremismus, auch durch Aktivitäten ausländischer Mächte bedroht, durch eine massive Desinformationskampagne, die kommt von rechts. Aber wir haben natürlich auch Linksextremismus, wir haben sogar linksextremistischen Terrorismus jetzt wieder leider in unserem Land. Wir haben auch von Seiten der Islamisten Versuche, unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Aber ja, der Rechtsextremismus und auch der Rechtspopulismus ist die größte Gefahr für unser politisches System, nach meiner Einschätzung. Und was wir tun müssen, ist das Aufstiegsversprechen, dass dieses politische System, aber auch dieses Wirtschaftssystem, also die soziale Marktwirtschaft in den letzten 80 Jahren immer hat einlösen können oder wo zumindest die Menschen das Gefühl hatten, dass die Anstrengungen, um es einzulösen, jedenfalls groß waren. Das müssen wir wieder hinkriegen. Und im Moment haben eben viele Menschen das Gefühl, dass wir das nicht machen und dass Kinder keine gerechten Chancen oder jedenfalls zu wenig gerechte Chancen in unserem Land haben. Und deshalb ist die Bildungspolitik in ganz besonderem Maße gefragt, diese Vertrauenskrise, in der wir uns ja tatsächlich befinden, auch mit zu bearbeiten und das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und dazu gehört es eben, dass man Kindern, egal aus welcher sozialen Schicht, egal ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, dass wir denen faire Chancen eröffnen.
Also ich würde Ihnen ja grundsätzlich zustimmen. Ich frage mich halt immer, was das ganz konkret heißt. Ich denke zum Beispiel daran, dass es ja durchaus auch Projekte gibt. Es gibt, ich weiß gar nicht, diesen Fördertopf Demokratie fördern. Und da hieß es in der letzten Zeit, dass es NGOs um ihre Förderung im Rahmen dieses Programms Demokratie fördern bangen. Können Sie ihnen diese Angst nehmen? Oder warum erscheint bei denen diese Wahrnehmung, dass es da nicht weitergeht? Denn letzten Endes Demokratie fördern, Integration fördern, das passiert ja nicht einfach nur so und man kann es ja auch nicht den Lehrkräften einfach nur hinwerfen, sondern das müsste ja auch flankiert und begleitet werden.
Ja, aber das ist ja, also ich sage da gleich was zu, aber das ist ja ein vollkommen anderes Thema. Sie haben mich ja gefragt, was kann die Bildungspolitik dazu beitragen? Und da habe ich gesagt, ich glaube, das Aufstiegsversprechen wieder wahrzumachen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Daneben ist natürlich Demokratiebildung in der Schule ein ganz wichtiges Thema. Und zwar in einem breiteren Sinne. Da geht es ja nicht nur um Politikunterricht, sondern da geht es auch darum, dass Kinder Selbstwirksamkeit auch in der Mitsprache in schulischen Strukturen erleben und Demokratie leben. Dieses Programm, das ja sozusagen sowohl von rechter als auch von linker Seite zu einem heiß umkämpften politischen Thema gemacht wird. Dazu muss man sagen, erstens, die Mittel sind nicht gekürzt worden. Zweitens, wir schauen uns das Programm an mit Blick auf Wirksamkeit. Wir schauen uns auch an, ob diejenigen, die Geld bekommen, tatsächlich auch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung agieren. Und wir schauen uns auch an, ob wir angesichts etwa der zunehmenden Radikalisierung im Netz wir nicht andere Schwerpunkte setzen müssen. Antisemitismus ist ein weiterer Schwerpunkt, den wir verstärken wollen. Und ehrlicherweise, natürlich, wenn eine Regierung wechselt, und wir haben jetzt eben eine Regierung aus CDU, CSU und SPD, gibt es andere Schwerpunkte auch bei der Demokratiebildung und bei der Extremismusprävention, als es die unter einer Ampelregierung gab. Das finden manche doof, das verstehe ich auch, aber so ist das nun mal, wenn Regierungen wechseln. Aber eins kann ich sagen, ich halte Demokratiebildung und Extremismusprävention für wichtiger denn je. Und deshalb werde ich mich auch mit Händen und Füßen dafür einsetzen, dass wir die Programme, wenn auch in Teilen veränderter Form, fortsetzen können.
Wissen Sie, weshalb ich das eine mit dem anderen verbinde? Weil ich so eine Aussage, wie Sie gerade gesagt haben, das Aufstiegsversprechen muss wieder zurückkehren, durchaus für... Also das ist natürlich konsensfähig, aber ich frage mich immer, was genau bedeutet das? Denn das hat ja mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ja, also es nützt ja nichts, wenn wir sozusagen sagen, das Aufstiegsversprechen, das muss jetzt irgendwie wiederkommen und jetzt diskutieren wir da in irgendwelchen Sendungen drüber, sondern das muss ja auch in den Schulen ankommen. Und meiner Erfahrung nach ist das so, dass das mit Kooperation funktioniert, auch jetzt gerade im Ausbau mit dem Ganztag, mit Vereinen, aber eben auch mit Initiativen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eben junge Menschen zusätzlich zu begleiten, vor allen Dingen dann, wenn sie zum Beispiel von Elternseite weniger mit auf den Weg bekommen. Deshalb habe ich versucht, diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren.
Ja. Verstehe ich Sie besser? Würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, dass Schule sich noch stärker öffnen muss in den Sozialraum, dass viele Themen auch nicht nur im Unterricht, der ja auch bestimmten Logiken unterliegt, bearbeitet werden können. Also zum Beispiel die Frage der Persönlichkeitsentwicklung und auch die Stärkung von sozial-emotionalen Kompetenzen oder was zunehmend ja ein Problem wird, auch die Frage der Selbstregulierung. Dazu braucht man eben mehr als nur den klassischen Unterricht. Also dafür ist kulturelle Bildung von großer Bedeutung, dafür ist Sport von großer Bedeutung und dafür können auch andere Initiativen von außerhalb der Schule wichtig sein. Darüber wird ja auch vor Ort im Allgemeinen entschieden. Wir sind in einem subsidiären Staat, in dem solche Dinge im Allgemeinen auf der kommunalen Ebene gefördert werden. Der Bund gibt den, es läuft ja in Wahrheit so, wir geben den einmal den Ländern Geld für sogenannte Landesdemokratiezentren und dann geben wir Geld den Kommunen in den sogenannten Partnerschaften für Demokratie und dann wird vor Ort entschieden, was da passieren soll. Und da ist es nur wichtig, dass die das machen vor Ort, dass die erstens tatsächlich auch auf dem Boden der Verfassung stehen und dass wir auch ein bisschen schärfen, dass die Gelder dann auch bei den Leuten ankommen, auch bei den jungen Leuten ankommen. Und das gucken wir uns im Moment gerade an. Und deshalb ist nicht alles, was gefördert wurde, auch förderungswürdig. Und da werden wir zum Teil eben andere Schwerpunkte setzen. Und das finden die, die bisher Geld bekommen haben, natürlich zum Teil nicht schön. Das verstehe ich auch. Aber es gibt ja keinen Anspruch darauf, dass alles immer weiter so gemacht wird, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ganz grundsätzlich verändern.
Ich würde gerne zum Fastabschluss noch ganz kurz einmal zur Wirksamkeit kommen. Wirksamkeit muss man auch datengestützt erheben und Sie wollen selber auch mithelfen bei der Strategie des Aufbaus eines Bildungsregisters. Können Sie ganz kurz sagen, was das da genau bedeuten würde?
Also ich will zunächst mal einmal sagen, es geht ja insgesamt fürs ganze Bildungssystem auf allen Ebenen um eine stärkere Datenbasierung.
Ja.
Beim Bildungsregister, ich spreche eher von Bildungsstatistik, geht es eher darum, im Längsschnitt Bildungsverläufe anonymisiert verfolgen zu können, um sozusagen besser Entscheidungen für ein gesamtes Bildungssystem treffen zu können. Mhm. Das hat noch nichts mit dem einzelnen Schüler und dessen einer Verbesserung seiner Lernchancen zu tun. Das machen wir ja auf Ebene der Lerngruppe und auf Ebene der Schule. Und das ist das Thema datenbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Und auf all diesen Gebieten bieten wir den Ländern an, gemeinsame Tools zu entwickeln. Wir erwarten ja jetzt auch ein Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission genau zu diesem Thema Datenbasierung auf allen Ebenen. Und wir werden das Bildungsregister, also die bundesweite Bildungsstatistik, auch technisch ermöglichen. Wir wollen aber auch mit den Ländern gemeinsam die sogenannte Schul-ID entwickeln, die auch ermöglicht, dass Kinder, auch wenn sie die Schule wechseln, dass deren Daten, natürlich alles datenschutzkonform, das ist auch nicht ganz einfach, aber dass sie auch weitergegeben werden können, wenn es nach mir geht, auch gerne schon aus dem Kita-Bereich, weil auch da ist es ja so, dass wir oft Dinge wissen schon, auch Förderbedarfe kennen im Kita-Bereich und die Schule das aber gar nicht erfährt. Und da müssen die Informationsflüsse besser werden. Das kann man übrigens auch in Kanada lernen. Die Kanadier wissen über die Kinder eben alles und gehen damit aber auch datenschutzsensibel um.
Ja, ich habe immer so ein bisschen Sorge, was passiert, wenn Parteien in der Bildungspolitik mitmischen, die diese Daten dann missbrauchen. Aber das werden Sie hoffentlich auch im Hinterkopf haben. Wenn wir im Jahre 2035 auf bessere Bildung 2035 schauen, was wäre ein Erfolg, was wäre ein Scheitern?
Also 2035 sollten die Kita und das Kitasystem, das Schulsystem deutlich besser und auf Grundlage eines gemeinsamen Bildungsverständnisses arbeiten. Kinder sollten deutlich besser vorbereitet bereits in die Schule kommen, die Übergänge zwischen Kita, Schule, aber auch Grundschule, weiterführende Schulen, berufliches System oder Hochschule sollten deutlich verbessert sein. Kinder sollten sich vor allem in Schule wohlfühlen. Wir sollten allen Kindern das Gefühl geben, dass sie bei uns willkommen sind. Und wir sollten Leistungen aber als was Positives erkennen und Kinder stärker die Möglichkeit geben, auch eigene Potenziale auszuschöpfen. Und wir müssen die Hilfesysteme, also Kinder, darüber haben wir jetzt heute noch gar nicht sprechen können, Kinder- und Jugendhilfe insbesondere näher an die Schule bringen und müssen Kindern, die es zu Hause schwerer haben, wo die Eltern ihre Bildungs- und Erziehungsaufgabe nicht so gut wahrnehmen können oder wollen, denen müssen wir besser helfen als bisher. Dann wäre, wenn wir das erreichen würden, was ich aber auch für durchaus möglich halte, dann wäre schon viel gewonnen.
Karin Prien will als Bundesbildungsministerin Bildungspolitik in Deutschland verbindlicher und evidenzbasierter machen, mit ambitionierten Zielen, Daten und einem neuen Selbstverständnis bei gemeinsamen Zielen. Ob das gelingt, werden die nächsten Jahre zeigen. Ich sage erstmal vielen Dank, Frau Ministerin, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Blume.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.